herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Redakteurin im Medizinressort. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie schlafen Sie denn eigentlich am besten? Sollte es totenstill sein oder hören Sie vielleicht gerne Musik zum Einschlafen? Es gibt Personen, die schwören ja auf das sogenannte Pink Noise zum Einschlafen. Also ein Rauschen, das in etwa so klingt wie das Geräusch, das früher der Röhrenfernseher gemacht hat, wenn er kein Programm gefunden hat. Eine Arbeitsgruppe aus der Schweiz hat nun untersucht, wie sich dieses Rauschen auf den Schlaf und insbesondere auf die Herzfunktion im Schlaf auswirkt. Über die dazu publizierte Studie spreche ich heute mit Professor Christian Schmid vom Universitätsspital Zürich. Guten Tag, Herr Schmid.
Ja, guten Tag.
Herr Schmid, Sie und Ihre Kollegen haben für die Studie 18 gesunde Männer zwischen 30 und 57 Jahren rekrutiert. Diese verbrachten je 3 Nächte im Schlaflabor. In 2 dieser 3 Nächten wurden sie auditiv stimuliert. Also genau gesagt wurde ihnen immer dann, wenn sie in einer Tiefschlafphase waren, diese Pink Noise vorgespielt. Die Probanden hörten dann jeweils 10 Mal für je 50 Millisekunden dieses Rauschen, danach wieder 10 Sekunden nichts, dann wieder das Rauschen und so weiter. Die Geräuschabfolge wurde entweder in einer Lautstärke von 45 Dezibel oder von 42,5 Dezibel eingespielt. Wir haben die Tondatei auch vorliegen. So hört sie sich an. Wie genau hat sich das denn jetzt auf das Gehirn der Probanden ausgewirkt? Können Sie da vielleicht den größten Effekt einmal schildern?
Ich glaube, grundsätzlich war der positive Effekt dieser auditiven Stimulation auf die quasi Schlaftiefe oder eben auf die verschiedenen Schlafphasen schon bekannt. Und das hat sich auch in unserer Studie wieder bestätigt. Also durch diese auditive Stimulation gezielt, wie Sie schon gesagt haben, kann man die Tiefschlafphasen tiefer machen oder stabiler machen, wenn man so will, und eigentlich den Schlaf, also ganz lapidar ausgedrückt, gesünder oder effektiver gestalten. Das war bekannt. Was wir einsetzen wollten, natürlich ohne genau zu wissen, welche Effekte das dann mit sich tragen würde, waren quasi 2 verschiedene Dosierungen oder 2 Stärken quasi von Stimulationen, um dann auch auf die verschiedenen Parameter, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, einen Dosis-Wirkungseffekt ausmachen zu können.
Sie haben ja in erster Linie auf die Veränderung des Herzens während der Tiefschlafphase geschaut. Erst einmal dazu die Frage, wie wirken sich denn die unterschiedlichen Schlafphasen in Ihrem Experiment generell auf das Herz aus, ganz unabhängig von der auditiven Stimulation?
Ja, das war sehr interessant. Wir haben einerseits natürlich, das war rein vom Protokoll her natürlich vorgesehen, die Patienten überwacht mittels Herzfrequenz, mittels auch Herzfrequenzvariabilität, mittels EKG, mittels Blutdruck und so weiter, auch Sauerstoffsättigung und so weiter. Aber das war auch wenig spektakulär, sondern gehörte natürlich zum Protokoll. Aber wir konnten dort bereits schon interessante Ergebnisse finden. Eben beispielsweise haben die verschiedenen Schlafphasen ganz unterschiedliche Effekte auf den Blutdruck, auf das vegetative Nervensystem, natürlich auch die Herzfrequenz. Und interessant für mich jetzt als nicht ausgebildeter oder dezidierter Schlafwissenschaftler war, dass diese Effekte tatsächlich stufenweise passieren. Also nicht Schlafphase 1, dann ist der Effekt so, und Schlafphase 2 ändert sich die Hämodynamik so und so, sondern das ist ein schleifender Übergang zwischen den Phasen. Das heißt, nur als Beispiel, wenn wir in eine Tiefschlafphase kommen, heißt das nicht automatisch, dass dann der Blutdruck sofort sinkt, sondern er kann in der Anfangsphase sogar noch ansteigen, beziehungsweise dann am Übergang von einer tieferen Schlafphase in die oberflächlichere Schlafphase kann er durchaus nochmal sinken. Also es war für mich sehr interessant, dass diese Dynamik eben nicht starr ist, sondern eben sehr stark nicht nur von der Schlafphase abhängig ist, sondern von weiteren hämodynamischen Parametern, natürlich auch vom vegetativen Nervensystem. Also das war sehr spannend. Aber selbstverständlich, um das kurz zu machen, das war auch erwartet, ist der Tiefschlaf oder die Tiefschlafphasen führen eher zu einer Abnahme der Aktivität des vegetativen Nervensystems und entsprechend eben auch der hämodynamischen Parameter.
Das ist ja dann der normale Schlafablauf. Durch das Pink Noise haben Sie ja dann die Tiefschlafphase verstärkt. Wie hat sich das jetzt auf das Herz ausgewirkt?
Ja, das war die eigentliche Überraschung unserer Studie. Und natürlich kann man diskutieren, das war eine Pilotstudie kann man nicht sagen, aber ich denke doch natürlich nicht eine so konzipierte Studie, dass wir die Ergebnisse, die wir vor allem aufgrund der Echo-Parameter, also der sonografischen Parameter erhalten haben, jetzt natürlich schon für die breite Öffentlichkeit zur Anwendung bringen können. Aber die Ergebnisse der echokardiographischen Untersuchung, die waren wirklich sehr überraschend. Und wir haben eigentlich eine Standard-Echokardiographie von Transthorakal gemacht, vor der Schlafnacht, also direkt eine Grundlagen-Echokardiographie im Rahmen des Einschlusses, aber dann vor jeder dieser drei Interventionsnächte eine Echokardiographie in Ruhe davor und direkt danach. Einerseits natürlich verschiedene echokardiographische Parameter beurteilt, aber insgesamt vor allem die Funktion, und zwar die diastolische als auch die systolische Funktion der beiden Ventrikel untersucht. Und da haben wir doch ein schönes Ergebnis gesehen bezüglich der systolischen Funktion, vor allem des linken Ventrikels, dass wir tatsächlich bei optimiertem Schlaf, eben sozusagen einer optimierten oder stabilisierteren Tiefschlafphase während der Nacht, eine Verbesserung der systolischen Funktion hatten und auch einzelne Parameter der diastolischen linksventrikulären Funktion haben sich in dieser Nacht verbessert.
Werbung.
Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der APO-Bank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/Vermögensverwaltung.
Wenn Sie dieses Pink Noise eingespielt haben, hat sich die Herzfunktion verstärkt, besonders die systolische Funktion. Fühlten sich die Teilnehmer eigentlich im Anschluss an diese Nächte auch erholter?
Also wir haben das nicht konkret, zumindest nicht in dieser Studie, konkret mit einem Fragebogen statistisch evaluiert. Aber es gab subjektiv keine Unterschiede in dem Sinn. Also ich habe ja alle Patienten gesehen nach den verschiedenen Nächten. Und obwohl wir natürlich auch verblindet waren, ob jetzt das eine Schemnacht war, also quasi eine Placebo-Nacht, wenn man so will, oder eine der verschiedenen Dosierungen, das wussten wir auch nicht. Aber die Patienten, ich habe die Patienten natürlich immer gefragt, wie sie geschlafen haben, und das hat durchaus variiert. Und im Nachhinein konnten wir da keine Korrelation feststellen. Aber ich habe mich sowieso gefragt, wie die Patienten und Probanden überhaupt schlafen konnten mit all diesen Apparaturen. Also das ist schon eindrücklich. Ich habe mir kurzfristig auch noch überlegt, bei der Studie teilzunehmen, weil natürlich ist das ein ganz wichtiges Thema. Aber ehrlich gesagt, hätte ich wahrscheinlich nicht schlafen können bei all den Kabeln und Apparaturen.
Genau, aber es wäre wahrscheinlich zu erwarten. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was Sie genau beobachtet haben, besonders eben über die Veränderung im linken Ventrikel. Gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück. Warum haben Sie den Probanden denn genau diese Geräuschabfolge abgespielt? Also diese Pink Noise, die allerdings immer in diese 50 Millisekunden Rauschabschnitte unterteilt wurde.
Genau, ich denke, das beruht auf Vorerfahrungen. Wir konnten ja vom Universitätsspital mit diesem wirklich sehr erfahrenen und tollen Team von der ETH zusammenarbeiten. Und diese Standardabfolgen, sage ich mal, die sind gut etabliert und beruhen eigentlich auf Vorstudien und auf Erfahrungswerten. Was unheimlich spannend war, und das war zumindest für mich, muss ich sagen, ich glaube auch für meine Kollegin von der ETH durchaus überraschend, dass wir keinen Dosis-Wirkungseffekt feststellen konnten. Also weder auf die Standardparameter noch auf diese echokardiographischen Parameter. Also man konnte keinen, sage ich mal, zusätzlichen Effekt oder noch gesteigerten Effekt auf die linksventrikuläre Funktion sehen bei der stärkeren Stimulation sozusagen. Und das war eigentlich auch ein schönes Ergebnis aus mehrerlei Hinsicht. Einerseits waren wir ja alle verblindet in der Studie und konnten aber dadurch den Effekt bestätigen. Also wir konnten zeigen, dass eben bei beiden Stimulationsnächten zwar nicht quasi dosisabhängig ein vermehrter Effekt gezeigt werden konnte, aber im Vergleich zur Schemnacht oder Placebo-Nacht, wenn man so will, konnte bei beiden Interventionsnächten mit der Stimulation eine Verbesserung gezeigt werden. Auf diese Fragestellung designen. Aber ich glaube, es ist ein schöner Anfang und ein schönes Signal, was wir da gefunden haben. Und auf jeden Fall sollte das motivieren, das weiter zu untersuchen.
Also auch wenn es keinen Dosis-Wirkungseffekt gibt, ist es ja schon relevant, welches Geräusch den Probanden in der Tiefschlafphase vorgespielt wurde.
Genau.
Wenn wir uns jetzt mal irgendwie überlegen, dass ja mittlerweile immer mehr Menschen mit zum Beispiel laufender Musik einschlafen oder einen Podcast hören zum Einschlafen, der dann vielleicht auch gar nicht automatisch mit der Sleep-Timer-Funktion irgendwann endet, sondern die ganze Nacht durchläuft, wirkt sich das denn dann auch aufs Herz auf?
Ja, das ist eine gute Frage und die kann ich so nicht beantworten. Können wir natürlich auch mit unserer Studie nicht beantworten. Und ich muss zugeben, ich habe eben als Nichtschlafforscher ganz naiv gefragt, meine Kollegin damals, ja, dann kann ich mir jetzt einfach, wie Sie sagen, die Kopfhörer aufschnallen und schaue ungefähr, welche Frequenzen da meine Musik hat oder die Stimme vom Podcast oder was auch immer. Und dann bekomme ich auch diesen Effekt, eben diese Stimulationen, Sie haben es ja erwähnt, sind wirklich gezielt abgestimmt auf die EEG-Wellen, wenn man so will, also auf die Hirnströme. Also ich glaube, bis das umgesetzt werden kann, ich glaube, das braucht sehr, sehr viel noch. Ganz unabhängig davon, natürlich helfen Entspannungstechniken zum Einschlafen, aber inwieweit jetzt eben quasi durchgehende Beschallung während der ganzen Nacht einen positiven Einfluss hat, das kann ich nicht beantworten, kann ich mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Eine letzte Frage vielleicht noch zu diesem Themenkomplex. Ich weiß nicht, ob Sie mir die beantworten können, aber dieses Rauschen, erinnert uns das evolutionär an irgendetwas? Sie haben es gerade schon grob angesprochen, das hat was mit den Hirnwellen zu tun. Darauf ist dieses Rauschen genau abgestimmt. Aber gibt es irgendwie eine Erklärung dafür, warum es gerade dieses Rauschen ist, was diese Funktion aufs Herz und auf den Tiefschlaf hat?
Das ist eine sehr gute und spannende Frage, aber da muss ich ehrlich gestehen, die kann ich Ihnen nicht adäquat beantworten. Ich glaube, da müssten Sie wirklich jemand aus der Schlafforschung fragen.
Und genau das haben wir auch getan. Im Anschluss an das Gespräch mit Professor Schmid habe ich mit Dr. Stefanie Huwiler gesprochen. Sie ist Schlafforscherin und Erstautorin der hier besprochenen Studie. Huwiler meinte, dass das Rauschen ja irgendwie schon ein Geräusch aus der Natur ist. Wir kennen es zum Beispiel vom Prasseln im Regen. Ob diese Pink Noise aber evolutionsbiologisch wirklich genau daran erinnert, dazu gäbe es nach ihrem Kenntnisstand aktuell noch keine Studien. Huwiler wies außerdem darauf hin, dass sich auch mit anderen Tönen die Tiefschlafphase vertiefen lasse. Für das Rauschen sei das Gehirn aber einfach am sensibelsten. Daher könne man sich das Gehirn wie ein Orchester vorstellen. Die unterschiedlichen Neuropopulationen seien wie verschiedene Musiker mit ihren Instrumenten. Das Rauschen sei dann einfach ein guter Dirigent. Dann würde ich sagen, gehen wir zu unseren nächsten Fragen über, und zwar möchte ich einmal jetzt ein bisschen über die Risiken, die sich vielleicht auftun könnten durch dieses Pink Noise während des Schlafes auf das Herz sprechen. Haben Sie auch einen negativen Effekt der auditiven Stimulation auf das Herz beobachten können?
Nein, genau. Also wir haben, das ist vielleicht ein zusätzlicher Effekt. Genau, wir haben keine, sage ich mal, negative Effekte zumindest auf den Herzkreislauf feststellen können. Also quasi durch eine falsche oder inadäquate Stimulation, denke ich schon, kann gesundheitlicher Nachteil entstehen. Aber gerade in unserer, also vor allem mittel- bis langfristig, aber in unserer Studie haben wir, wie gesagt, keinen Dosis-Wirkungseffekt gesehen. Und entsprechend würde ich jetzt auch mal mutmaßen rein, in dieser kurzfristigen Studie würde ich jetzt mal mutmaßen, dass keine negativen kardiovaskulären Effekte zu erwarten sind.
Und langfristig, wenn aber die Schlagkraft des Herzens bei den Probanden, also jetzt wirklich nicht in diesen 2-3 Sitzungen, sondern langfristig, wenn die Schlagkraft des Herzens bei den Gesunden erhöht wird immer wieder, gibt es dann nicht auch irgendwie das Risiko, dass die Patienten eine Herzinsuffizienz oder so entwickeln, weil das Herz irgendwie zu gestresst und zu gefordert ist?
Natürlich dann ganz spannend in der Sekundärprävention, also bei Patientinnen und Patienten mit Herzerkrankung das anwenden. Aber selbstverständlich kommt dann die gesamte Fragestellung und auch die negativen Effekte müssen dann auf den Tisch kommen. Ehrlich gesagt erwarte ich das nicht, aber natürlich, das geht ganz weit zurück, der berühmte Spruch, dass jedes Ding Gift sein kann. So denke ich, selbstverständlich kann auch die Schlafstimulation, also die Tiefschlafstimulation in falscher Dosierung, falscher Intensität kann ein Gift sein, theoretisch, das will ich nicht ausschließen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das Potenzial dieses verbesserten Schlafs durch Stimulation, glaube ich, hat unheimlich viel Potenzial. Und jetzt abgesehen von diesem ganzen technischen Aufwand, den wir betrieben haben in unserer Studie, grundsätzlich wäre das ja eine relativ einfache oder naheliegende Intervention, sein Schlafverhalten zu verbessern im Alltag. Ich glaube, das ist wirklich was sehr, sehr Vielversprechendes. Das ist, was man sich eigentlich am allermeisten freut an dieser ganzen Studie, dass wir vielleicht damit mit diesen doch schönen Ergebnissen etwas sensibilisieren können, dass man nicht nur mehr Sport treiben soll, aufhören soll zu rauchen und vielleicht im Beruf etwas zurückfahren soll, sondern dass man gezielt eben seine Regeneration verbessern soll und seine Regenerationsphase auch verbessern soll. Und da gehört der Schlaf natürlich ganz evident dazu.
Für welche Personengruppen könnte sich diese auditive Stimulation Ihrer Meinung nach denn besonders lohnen?
Ich würde das wirklich versuchen, möglichst breit anzuwenden und hoffe jetzt eben auch, dass diese Ergebnisse vielleicht viele Gruppen, Forschungsgruppen motivieren, in verschiedenste Richtungen zu forschen. Also ich denke tatsächlich, in der Sekundärprävention hat die Methode durchaus auch Potenzial. Aber nochmal, ich glaube, wir sind ganz am Anfang dieser Fragestellung, so erstaunlich das auch ist oder so wie naheliegend das auch gewesen wäre.
Genau, Sie können sich also künftig vielleicht am ehesten auch vorstellen, daher, dass diese Apparaturen eben sehr speziell und aufwendig sind und diese Stimulation wirklich haargenau abgestimmt sein muss auf die unterschiedlichen Schlafphasen, dass jetzt mal ganz weit in die Zukunft gedacht, diese Stimulation im Alltag praktisch eigentlich schwer umzusetzen ist. Man könnte sich dann vielleicht ausmalen, dass es eher so eine Art Kur im Schlaflabor mal geben könnte für entsprechende Risikogruppen, oder?
Ja, genau. Also Sie haben das richtig gesagt. Ich meine, natürlich wäre, die Technologie, das soll jetzt nicht quasi philosophisch klingen, aber die Technologie entwickelt sich so unglaublich schnell. Oder Stichwort Artificial Intelligence. Ich meine, was da heute möglich ist bereits, das haut mich jeden Tag um, wenn ich da sehe, was heute möglich ist, was vor Jahren undenkbar gewesen wäre. Und so sicher auch in diesem Bereich. Aber Sie haben absolut recht. Ich denke, es ist ja quasi im Labor umsetzbar jetzt. Und wie gesagt, nochmal, ich wiederhole mich, ich war erstaunt, wie gut das funktioniert hat. Also kein einziger der Probanden musste quasi ausgeschlossen werden, weil er einfach nicht einschlafen konnte oder einfach nicht durchschlafen konnte, sondern es hat tadellos funktioniert. Und also in dem Sinn ist es umsetzbar im Labor. Und deshalb, warum nicht auch, wie Sie gesagt haben, im Rahmen einer Rehabilitation.
Auch dazu hat mir Dr. Stefanie Huwieler etwas Spannendes erzählt. Und zwar lässt sich die Hirnaktivität auch über den Ohrkanal messen. Künftig könnte es also bestimmte In-Ear-Kopfhörer geben, die die Schlafphasen erkennen und dann genau in der Tiefschlafphase das Pink Noise einspielen könnten. So ließe sich ganz spezifisch die Tiefschlafphase auch zu Hause verstärken. Auch Huwieler weist noch einmal darauf hin, dass diese Stimulation sehr spezifisch eingesetzt werden sollte. Spielt man Pink Noise beispielsweise in der REM-Schlafphase ein, kann das wohl die REM-Schlafphase verkürzen und man zwingt das Gehirn in eine Non-REM-Schlafphase, wie zum Beispiel den Tiefschlaf. Diese Disbalance sei aber nicht gut für den Körper und das Wohlbefinden. Man will nicht, dass der Schlaf nur noch aus einer Schlafphase besteht. Würden Sie jetzt so weit gehen, dass Sie sagen würden, Ärztinnen und Ärzte könnten ihren Patientinnen und Patienten, die entsprechende kardiovaskuläre Probleme haben oder Einschlafprobleme haben, alles, was irgendwie in diesem Kontext jetzt was damit zu tun hat, Ärztinnen und Ärzte können ihren Patientinnen also schon empfehlen, sich diese Dateien nachts anzuhören, oder würden sie nicht so weit gehen?
Also da muss ich persönlich antworten. Ich persönlich würde jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so weit gehen. Ich bin nicht ein ausgesprochener Schlafmediziner oder eben Spezialist auf dem Gebiet, aber so wie ich, und ich habe mich natürlich befasst mit dem Thema im Rahmen der Studie, soweit ich die aktuelle Datenlage und Evidenz sehe, würde ich das noch nicht unterstützen, zumindest nicht im, sag ich mal, klinischen Alltag. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, und das habe ich vorher schon erwähnt, ist ganz entscheidend, dass ja vielleicht auch diese Studie uns vor Augen führt, wie wichtig eben der Schlaf ist in der ganzen Thematik der kardiovaskulären Prävention, primär und sekundär. Und ich glaube, da bin ich auch nicht zuletzt durch die Studie einmal mehr motiviert worden, meine Patientinnen und Patienten wirklich auf diese so wichtige Regeneration aufmerksam zu machen. Es geht nicht nur um den Schlaf, es geht eben um gute Ernährung, natürlich auch Bewegung und Sport, aber dann natürlich eben auch den Schlaf. Und ich meine, da muss ich auch ehrlich sein, mich selber in den Spiegel sehen, und ich glaube, das geht vielen Kolleginnen und Kollegen genauso. mein eigenes Schlafverhalten ist der Mehrzahl der Tage oder Nächte, besser gesagt, des Jahres katastrophal. Und sicher, das betrifft sicher auch viele Patientinnen und Patienten. Also sprich, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, nochmal die Patientinnen und Patienten darauf aufmerksam zu machen und auch konkret dahin zu führen, Tipps und Ratschläge zu geben und das auch zu kontrollieren und zu überwachen, dass sie genügend schlafen, dass sie gesunden Schlaf verfolgen und die Effekte der Regeneration, der Erholung, ja, quasi dieser Balance zwischen Belastung, Stress, aber dann eben auch der Regeneration, der ist ja auch gut evidenzbasiert belegt. Und ich glaube, das ist was ich selbstverständlich versuche, umso mehr nach dieser Studie in meinem klinischen Alltag zu implizieren. Konkret jetzt irgendwelche Apps oder ja eben Frequenzen, wie Sie sagen, Programme zu empfehlen. Ich persönlich halte das noch für zu früh, ehrlich gesagt.
Vielen Dank, Herr Schmid, für das Gespräch und vielen Dank auch, dass Sie uns mal wieder daran erinnert haben, wie wichtig Schlaf eigentlich ist, dass man nicht nach dem Motto leben sollte, schlafen kann man, wenn man tot ist.
Ja, ich bedanke mich auch.
Und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten. Bis zum nächsten Ärztetag-Podcast.